von der Tat zum Wort? Oder ist es doch eher vom Wort zur Tat? Was ist es? Wort, Tat, Tat, Wort? Was ist richtig? Das ist etwa so eine ähnliche oder gleiche Frage wie die Frage, was zuerst war, das Huhn oder das Ei? Da gibt es keine eisernen, unumstoßbaren Gesetze, sondern die Reihenfolge ist austauschbar. Es kommt halt auf den jeweiligen Blickwinkel darauf an, wie man das Ganze betrachtet. Heute Morgen schauen wir uns mal eine Begebenheit an, wie Jesus Christus gewirkt hat, gehandelt hat. Der Text, der steht im Markus-Evangelium, im ersten Kapitel, in den Versen 32 bis 39. Wenn es Ihnen jetzt bekannt vorkommt, dann stimmt es, es ist ein Paralleltext, Sie haben vorher fast schon ähnlich gehört. Am Abend, es war nach Sonnenuntergang, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Und Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Er trieb auch viele Dämonen aus, die er aber nicht zu Wort kommen ließ, weil sie wussten, wer er war. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, »Alle suchen dich!« Doch, er erwiderte, »Lasst uns anderswo hingehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen.« So zog er durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Wie hat also Jesus Christus gewirkt? Nach unserem heutigen Bibeltext hat Christus zuerst gehandelt. Er war für die Menschen da. Danach hat er dann zum Wort übergeleitet und schlussendlich dann auch Leid in Kauf genommen, bevor er das Schema wiederholt hat. Und dieser Ablauf, der war fließend. Jetzt, was, wann und wo hat denn Christus da gehandelt? Über das Wann erfahren wir, dass es abends nach Sonnenuntergang war. Ist jetzt diese Zeitangabe so wichtig, dass sie sogar in der Bibel drin stehen muss? Es könnte sein, dass damit angezeigt werden will, die Menschen, die wollten halt erst am Abend, wenn es dunkel war, ihre Kranken oder die, die von Dämonen besessen waren, aus dem Haus schaffen, damit niemand anders sie sieht. Dann wollten sie sie erst zu Jesus Christus bringen. Auf der anderen Seite haben wir im Bibeltext drin die Aussage, dass alle aus der Stadt dort waren. Also kann das nicht so ganz gewesen sein. Aber es kann natürlich trotzdem auch eine Rolle spielen. Was sich aber aus dem vorangehenden Text, den ich jetzt nicht gelesen habe, was sich da erfahren lässt, ist, dass es der Sabbatabend war. Denn vorher wird berichtet, dass Jesus am Sabbat in der Synagoge gelehrt hat, dort dann bei einem Menschen einen Dämon ausgetrieben hat und schlussendlich dann im Haus von Simon die Schwiegermutter geheilt hat. Simon, den kennen wir auch unter dem Namen Petrus, denn Jesus hat ihm später, dem Simon, den Beinamen Petrus gegeben. Das ist dann für uns der Name, worunter wir ihn kennen. Ich werde auch von jetzt an nicht mehr Simon erwähnen, sondern damit wir es alle besser verstehen, Petrus. Und am Ende von diesem ereignisreichen Tag setzt jetzt die Erzählung aus der Bibel ein. Es ist Sabbatabend, nach Sonnenuntergang. Das ist ganz wichtig, weil der Sabbat bei den Juden, der beginnt am Freitagabend nach Sonnenuntergang und dauert dann bis am Samstagabend nach Sonnenuntergang. Jetzt war also die Sonne untergegangen, das heißt, der Sabbat, der ist vorbei. Die Menschen, die durften wieder arbeiten gehen, die durften wieder handeln. Sie durften wieder Menschen umhertragen und es durfte auch wieder geheilt werden. Und dann darf auch mehr gelaufen werden als nur die Sabbatschritte. Weil selbst die Schritte, die man gehen durfte am Sabbat, waren reglementiert. Es war nicht ganz verboten. Man musste ja zur Synagoge oder zum Tempel gehen können, um das Wort Gottes zu hören. Aber wie viele Schritte man maximal gehen durfte, das war festgelegt. Weil sonst wäre es ja dann Arbeit. Es war also das Ende des Sabbats. Das Wo habe ich schon kurz angetönt. Der Bibeltext spielt sich im Haus von Petrus ab. Denn eben, wenn er im Haus von Petrus die Schwiegermutter geheilt hat, muss es sich dort auch abspielen. Petrus hat in Kapernaum gelebt und hatte dort auch sein Haus. Und auch Jesus Christus war dort so oft oder so viel, dass vermutet wird, dass er dort sogar eingebürgert wurde oder eingebürgert war, dass er als auch als ein Bürger von dieser Stadt galt. Und darum wird eben auch Kapernaum die Stadt von Jesus Christus genannt. Als ich dort gewesen bin, habe ich die Bilder hier aufgenommen und auf dem einen Bild ganz rechts oben steht eben Kapernaum, the city of Jesus, also Kapernaum, die Stadt von Jesus. Heutzutage ist man sich ziemlich sicher, wo das Haus von Petrus gestanden ist. Über dem Haus wurde eine moderne, man kann sagen, schwebende Kirche gebaut. Andere bezeichnen es auch als Betonklotz, weil es hat ganz eine spezielle Architektur. Aber was das ganz Spezielle an der Kirche ist, dass es der Boden, ein Glasboden eingezogen worden ist. Über dem Haus von Petrus. Man kann also in der Kirche auf das Haus von Petrus, da wo Jesus Christus gestanden ist, runterschauen. Das ist da mit den Sonnenstrahlen, dieser Glasboden, da sieht man auf das Haus von Petrus runter. Ein paar Schritte weiter ist dann gleich die Synagoge zu finden. Das große Bild mit der Palme drauf, da sieht man am rechten Rand so einen schwarzen Ecken. Das ist noch der Bereich von der Kirche, so dem Mauerbereich. Und dann das weiße Gebäude, wo es so rausleuchtet, das ist die Synagoge. Es ist also nicht weit entfernt. Von der Distanz her schätze ich, dass es näher ist, als wenn man von hier aus zum ehemaligen evangelischen Kindergarten läuft. Also so war die Distanz bemessen. Was hat jetzt Christus an dem Ort gemacht? Wie schon gesagt, er war in der Synagoge. Er hat dort im Wort Gottes gelesen und es ausgelegt. Und dann, auch in der Synagoge, noch einen Menschen von einem bösen Geist befreit. Und dann eben im Haus von Petrus geheilt. Das ging natürlich in einer Stadt wie Kapernaum rum, wie ein Lauffeuer. Das ging von Mund zu Mund und war sicher das Gesprächsthema Nummer eins. Hast du gesehen, was Jesus gemacht hat? Und so brachten nun die Bewohner der Stadt alle Hilfsbedürftigen zu Jesus. Alle waren vor dem Haus, wo Jesus versammelt war, weil sie eben gehört hatten, was Jesus getan hat, weil sie gehört haben, was er gesagt hat und wie er gewirkt hat. Und all das, was er gesagt hat und auch was er getan hat, zeugt eigentlich von ihm. Es zeigt ihn auf als den Messias, als den Sohn Gottes. Eigentlich sprechen die Taten für sich. Denn in diesen Taten, im Dämonen austreiben, jemanden heilen, da wird die Kraft und die Macht von Gott sichtbar. Gott hat sich durch seinen eigenen Sohn verherrlicht. Und so hat eben Christus in der Macht von Gott gehandelt, gewirkt und so Unmögliches vollbracht. Halt eben ein Wunder. Die Taten von Christus, die ziehen an. Die Menschen sind überwältigt. Da kann man jetzt wirklich bei Jesus Gott spüren. Man kann ihn erleben dort bei ihm. Und so strömen die Menschen hin zu Jesus. Sie gehen hin, so viele, dass am Schluss gar nicht mehr alle hinein konnten. Wenn man sieht, wie eng diese Häuser gebaut sind, da kann man sich dann schnell vorstellen, was sich da für eine Menschentraube gebildet haben muss und alle gar nicht mehr in das Haus von Petrus rein konnten. Es waren so viele, dass man sagen kann, die ganze Stadt ist gekommen. Und das am Abend. Zu einer Zeit, wo man sich eigentlich eher um das Abendbrot kümmert. Zu einer Zeit, wo man sich um den Tagesabschluss bemüht und sich dann auch bereit macht, um zu schlafen, ins Bett zu gehen. Und da sind sie trotzdem gekommen. Und genau an dem Punkt fängt jetzt das Wirken von Christus an. Er hilft den Menschen. Er heilt sie von Krankheiten, worunter sie leiden, wo sie halt eben sie nicht gut geht. Und da macht er sie gesund. Er heilt auch Besessene, die vom Bösen beherrscht werden, die von ihm besessen sind und nicht mehr selber entscheiden können. Und da trieb er die bösen Geister aus. Aber er schaute, dass die Dämonen nicht über ihn sprachen. Er verbot es ihnen, zu sagen, wer er war. Denn die wussten ganz genau, wer Jesus Christus war. Sie wussten, Jesus Christus, das ist der Sohn Gottes. Sie wussten um seine Macht und seine Kraft. Und sie fürchteten ihn natürlich auch. Und trotzdem durften sie kein Wort sagen. Wieso eigentlich? Ich bin überzeugt, damit hat Jesus Christus vorgebeugt, dass es später nicht heißen kann, ja du wurdest doch so genannt von dem Bösen. Satan hat dich doch eingesetzt und nicht Gott. Du bist ein Kind des Teufels und kannst doch gar nichts mit dem reinen und heiligen Gott zu tun haben. Denn Gott, der würde sich doch nicht mit Dämonen abgeben und sich von ihnen anbeten lassen. Und dieses Gerücht, das sollte gar nicht erst entstehen können. Also hat Christus dem vorgebeugt und hat es verboten, ihn bekannt zu machen. Das Zweite war auch noch, die Zeit von Jesus Christus öffentlich zu wirken, war noch nicht gekommen. So half also Jesus Christus all den Menschen und brachte ihnen Heilung. Jesus Christus setzte sich ein für die Menschen, die zu ihm gekommen sind, und er setzt sich auch für sie ein, wenn sie zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Da kümmert er sich auch um ihre ganz persönlichen Bedürfnisse und er schaut, dass das, was sie wirklich brauchen, dass das dann auch ihnen vorbeigebracht wird oder dass sie es erhalten. Er schaut, dass wir alle genau das bekommen, was wir wirklich fürs Leben und für den Dienst in seinem Reich brauchen. Aber nicht immer erfüllt oder wirkt Christus so, wie wir es uns denken oder es auch uns wünschen. Das hat auch Petrus erlebt. Auf seine Bitte hin hat Jesus gesagt, nein, es geht nicht. Wir müssen woanders hin. Es braucht jetzt nicht mehr weiter die Tat, sondern jetzt ist das Wort dran. Und nicht nur hier, sondern an vielen Orten. Denn nach dem enorm langen und anstrengenden Tag, den Jesus erlebt hat, zuerst in die Synagoge zu gehen, dort an Menschen zu heilen, dann beim Haus von Petrus zu heilen und dann noch all die Menschen, die bis in die späte Nacht bei ihm geblieben sind, da auch wieder zu wirken, da ist klar, da musst du zuerst mal auftanken und regenerieren. Das können wir uns auch vorstellen und mitfühlen. Denn wenn wir oder wenn Sie einen ganzen Tag erlebt haben, mit ganz vielen Menschen, einem hohen Stimmengewirr, großer Lautstärke, Hektik, vielen Erlebnissen, viel gesprochen, viel gehört, viel gemacht, viel getan, und das über eine längere Zeit, was wünschen Sie sich dann? Ruhe. Genau. Das Gleiche, wie ich mich auch wünsche. Ruhe Frieden, die Füße mal hochlegen zu können, entspannen, zu reflektieren zu können, was man alles erlebt hat, zu ordnen und einfach runterzukommen. Und genau das braucht auch Christus auch. So zog er sich zurück. Er zog sich zurück, bevor es Tag wurde. Es ist so die Vermutung, dass es wahrscheinlich so zwischen 3 und 6 Uhr war, also bevor die Sonne aufgegangen ist. Da ging er weg. Er suchte einen stillen Ort, um dort regenerieren zu können. Und er machte dies im Gespräch mit seinem Vater. Er pflegte zu seinem Vater den Kontakt im Gebet. Er suchte und fand dort im Gespräch mit Gott den Ruhen und Frieden, den er brauchte in dem Moment. Und er fand da auch die Kraft, um weiterzumachen. Und ganz besonders suchte er in diesen Gesprächen nach dem Willen seines Vaters. Er stimmt sich da, so kann man sagen, mit Gott ab und richtet sich immer wieder neu auf ihn aus. Er schaut, wie es weitergehen soll. Und genau das hat er immer wieder all seinen Nachfolgern vorgelebt und wärmstens empfohlen. Auch wir sollen unseren Ruhen und Frieden bei Gott suchen und immer wieder nach dem Willen von Gott Ausschau halten, uns danach ausrichten. Damit wir dann auch immer wieder den Kraft und die Stärke zum Weitermachen bei Gott finden. Nun in dieser Situation, in der Situation, wo Christus war, in der Situation von Ruhe und Frieden, in einer Gebetszeit, da kommen jetzt seine Nachfolger. Da kommen Petrus und all die bei ihm waren. Denn sie hatten festgestellt, hey, Jesus, er ist nicht mehr da. Er ist während der Nacht weggegangen. Ja, wo ist er denn? Also sind sie auf ihn suchen gegangen. Und sind ihm eilend nachgefolgt. Ich finde das eigentlich ganz verständlich. Ich würde eigentlich genau gleich handeln. Es genau gleich machen. Den Herrn und Heiland suchen und ihm nachfolgen. Zu ihm zu eilen. Denn ich möchte ja bei ihm sein. Und das ist auch gut. Dass jetzt die Nachfolger zu Jesus gekommen sind, das ist nicht das Störende oder das springende Punkt, sondern das nachfolgende Gespräch. Denn als sie Christus fanden, sagten sie zu ihm, schau mal, in Kapernaum suchen sie dich. Du bist eine gefragte Persönlichkeit. Wieso bist du also weggegangen? Komm, mach dich wieder auf und geh zurück. Setze deine fruchtbare Arbeit fort. Denn jetzt kommen die Menschen in Scharen zu dir. Jetzt kannst du das Königreich von Gott anfangen aufzurichten. Du hast Erfolg. Bleibe also weiter dran. Das war so eigentlich in diesem Satz die Botschaft. Ich kann mir vorstellen, dass sie das eine oder andere auch gesagt haben. Und wenn wir so eine Situation drin sind, wo so viele Menschen zu Jesus strömen, da würden wir wahrscheinlich auch genau gleich handeln. Uns freuen, ja, an dem Ort, da geschieht eine Erweckung, da kommen Menschen zum Glauben, da wirkt etwas, da müssen wir weiter dranbleiben, da müssen wir weiterarbeiten. Und das ist dann auch oft sehr gut. Es ist gut, solange wir im Gespräch mit Gott bleiben und uns nach seinem Willen ausrichten. Denn das, der Willen von Gott, das ist das, was zählt. Und genau aus dem Grund sagt jetzt Jesus, nein, wir müssen weggehen. Ich kann nicht hier bleiben. Ich werde noch woanders gebraucht. Oder wir werden noch woanders gebraucht. Christus muss also weg. Wieso jetzt das? Ich denke mal, an den anderen Orten war jetzt die Not größer als in Kapernaum. In der Stadt, wo jetzt eigentlich der Funke von Gott losgetreten wurde, wo er jetzt gebrannt hat. Die Stadt hat jetzt wirklich Die Menschen in der Stadt haben das Wirken von Gott erlebt. Sie haben die Macht von Gott erfahren. Und jetzt ist es an ihnen dran, etwas draus zu machen. Jetzt müssen sie weiter dranbleiben und eine Entscheidung treffen. Denn Christus hat den ersten Schritt auf sie zugetan. Er ist hin zu ihnen gegangen, hat dort gewirkt und verkündigt. Und jetzt müssen sie den zweiten tun. Sie müssen nun ins Fragen und Nachforschen kommen und entscheiden, wagen sie den Glaubensschritt oder nicht. Und das Gleiche, das gilt auch für uns, wenn Christus zu uns kommt. Denn er kommt zu jedem von uns einzeln. Er kommt zu uns ganz persönlich, denn er befiehlt niemanden zu sich, so du, komm mal her zu mir, sondern er wirbt um uns. Er bewirbt sich um uns und bittet uns. Und er schaut natürlich auch, dass das Wort Gottes verkündigt wird, dass wir etwas über Gott hören, denn das ist seine Aufgabe. Nichts darf ihn davon abhalten. Und so muss er weggehen von der Stadt Kapernaum. Und dafür nimmt er auch Leid in Kauf und auch Leid auf sich. Wieso habe ich jetzt Leid? Im Bibeltext steht doch gar nichts von Leid. Aber wenn jetzt Jesus Christus einfach so weggeht, da können wir die Enttäuschung der Bewohner von Kapernaum uns sehr gut vorstellen. Jesus ist weggegangen. Der Wundertäter, der ist nicht mehr da. Ja, wieso denn? Wieso ist er weg von uns? Mag er uns etwa nicht? Oder haben wir etwas falsch gemacht? Da kann so der Gedanke aufkommen, ach, es ist eigentlich richtig schade, dass wir jetzt nicht mehr weiter von ihm profitieren können. Und dann kann beim einen oder anderen sogar auch Unverständnis aufkommen. Oder im schlimmsten Fall, wenn sie hören, dass jetzt Jesus Christus an anderen Orten ist, Hass und Neid. Auch die Jünger von Jesus können Unverständnis gehabt haben. Jetzt geht er weg und wir sollen mit. Jetzt, wo es hier so Erfolg da ist und alles so gut lief, das macht man doch nicht. Das passt uns einfach nicht. Sind wir da nicht manchmal auch so? Dass wir etwas auf etwas voller Unverständnis reagieren, wenn es nicht nach unserem Kopf läuft? Da geschieht etwas, was wir nicht mögen, und dann heißt es schnell, ach, wisst ihr was? Macht doch euer Ding selber, aber ohne mich. Das ist nicht meine Sache. Und dann kann es auch heißen, also wisst ihr was, wenn es so weitergeht, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Da bin ich jetzt nicht mehr dabei. Falls ihr natürlich etwas anders machen solltet, dann bin ich schon wieder dabei, aber sonst nicht. Da kann man sich vielleicht auch selber mal erwischen, so zu handeln oder so zu denken. Und diesen Ärger, wenn etwas anders läuft, als dass man denkt, diesen Ärger, den hat Jesus auf sich genommen. Er hat ihn in Kauf genommen. Er nimmt es in Kauf, damit das Wort Gottes weiter verbreitet wird. Auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht das Wort, wo es jetzt hinkommt, von den Menschen, die dort sind, nicht angenommen wird. Trotzdem schaut er, dass die Möglichkeit da ist, das Wort Gottes zu hören und eine Entscheidung zu fällen. Und so geschah es dann auch. Christus ist mit seinen Nachfolgern losgezogen von Ort zu Ort, hat gepredigt, hat das Wort Gottes verkündigt und hat auch vom Bösen geheilt. Er half also den Menschen weiterhin und das ganz konkret. Und so wirkt er auch noch durch uns heute. Denn er sendet uns auch aus mit den Worten, geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker, Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Amen.